Ja, vielen Dank, Britta. Auch von meiner Seite schönen guten Abend. Toll, dass hier so viele geworden sind heute Abend. Genau, ich werde versuchen, in den nächsten paar Minuten ein bisschen sozusagen überzuleiten in das, was in Nordrhein-Westfalen schon passiert oder auch in ganz Deutschland passiert im Hinblick auf die Abschiebungspolitik, auf die Strukturen der Abschiebungspolitik und auch ein bisschen zu Beginn ein bisschen auch in die Zahlen, in die Statistik schauen. Ich glaube, man könnte bei jedem dieser Zitate jetzt auch gut anknüpfen und im Einzelnen diskutieren, was ist denn von diesen Konzepten eigentlich schon umgesetzt. Genau, das Abschiebungsreporting Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt seit fast 3 Jahren und wir gucken uns an exemplarischen Einzelfällen an, wie die Abschiebungspolitik hier in unserem Bundesland stattfindet. Das ist ja das bevölkerungsreichste Bundesland, demzufolge ist Nordrhein-Westfalen in der Statistik immer ganz oben bei den Abschiebungen, also was die Zahlen betrifft. Und genau, ich werde zu Beginn ein bisschen einführen, damit wir uns auch nochmal vergegenwärtigen, wen trifft das eigentlich. In dem Beitrag von Britta waren ja aus diesen Plänen, die da korrektiv veröffentlicht hat, auch diese verschiedenen Gruppen dargestellt, auf die dann die Rechten zielen, also verschiedene Gruppen, auch sogar eben Eingebürgerte. Ganz konkret abgeschoben in Deutschland werden auch verschiedene Gruppen. Zunächst natürlich nicht Eingebürgerte, sondern erstmal Menschen, die aktuell kein Bleiberecht haben. Das können aber ganz verschiedene Gruppen sein. Deswegen habe ich die hier auch einfach nochmal aufgelistet. In der medialen und in der Presseberichterstattung wird sehr stark darauf abgestellt, das seien immer Menschen, die nach einem negativen Asylverfahren Deutschland verlassen müssen. Wenn man da in die Zahlen guckt, dann betrifft das nur knapp 60%. Also knapp 60% der Menschen, die abgeschoben werden, beziehungsweise die aktuell kein Bleiberecht haben. Das ist dann in Deutschland maximal der Status der sogenannten Duldung. Nur knapp 60% kommen überhaupt aus einem vorherigen Asylverfahren. Es gibt eben auch viele andere Gründe. Es gibt nicht wenige, ja, die in Deutschland geboren werden in diesem Status, weil die Eltern keinen Status haben, dann bekommen auch die Kinder keinen Status. Es gibt natürlich Menschen, die mal hier zur Arbeit gekommen sind, dann wurden sie krank, haben ihren Arbeitsplatz verloren. Auch dann kann ein Bleiberecht verloren gehen. Es gibt Studierende, die ihre Leistungen nicht bringen, erst einen Studienaufenthalt haben, den dann verlieren. Also all diese Gruppen kann es potenziell treffen. Also all diese Gruppen werden auch eigentlich unterschiedslos aus Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland abgeschoben. Und nicht zuletzt gibt es halt so eine Kategorie, die wir auch immer in der politischen und medialen Debatte sehr stark haben. Menschen mit und ohne Vorstrafen. Also in der Öffentlichkeit wird teilweise der Eindruck erweckt, deutsche Behörden würden nur Menschen mit Vorstrafen oder als besonders gefährlich deklarierte Menschen abschieben, teilweise eben unter dieser Begrifflichkeit Gefährder. Das ist bei weitem nicht so. Es gibt dazu leider nicht mal eine klare Statistik, also es gibt keine bundesweite Statistik, die darüber überhaupt Auskunft treffen würde. Nichtsdestotrotz stellen zum Beispiel Koalitionsverträge auf Bundes- wie auf Landesebene immer auf diese Begrifflichkeit ab, Menschen mit Vorstrafen, also sogenannte Straftäter und sogenannte Gefährder. Wir haben uns in den letzten Monaten intensiv mit dieser Frage auch beschäftigt bei uns im Projekt und konnten keine klare Datenlage finden. So Anhaltspunkte führen so ein bisschen in die Richtung, dass vielleicht knapp ein Viertel der Menschen, die bundesweit abgeschoben werden, etwas mit Vorstrafen zu tun haben könnten, aber das ist, wie gesagt, mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Ja, in der Wissenschaft, ich komme selbst nicht aus der Wissenschaft, aber wir haben da auch mal ein bisschen reingeschaut. In der Wissenschaft wird halt der Begriff der Abschiebbarkeit benutzt, auf Englisch Deportability. Also das will eigentlich sagen, dass viele hunderttausend bis eigentlich Millionen Menschen in so einem Status gehalten werden. Also der extremste Status ist eigentlich der Duldungsstatus. Der betrifft aktuell, habe ich hier unten die Zahlen, so knapp 250.000 Menschen in Deutschland zuletzt. Das ist eigentlich so ein Status, der eigentlich dauerhaft prekär ist, wo eigentlich grundsätzlich zwar irgendein Duldungsgrund besteht, zum Beispiel eine Krankheit oder ein Bezug zu Familienangehörigen, aber letztlich der Status auch jederzeit widerrufen werden kann. Ja, aber die Wissenschaft meint damit eigentlich auch noch mehr. Es gibt ja eben auch dann viele Menschen, die dann doch ein Bleiberecht bekommen und auch da müssen wir uns immer vergegenwärtigen, dass auch dieses Bleiberecht immer erstmal auf Zeit ist. Viele Menschen bekommen zum Beispiel ein Bleiberecht für ein Jahr und dann wird nach einem Jahr neu geprüft, ob die Kriterien weiterhin erfüllt werden. Also es kann jederzeit wieder verloren gehen und deswegen gibt es auch nicht wenige Menschen, die nach Jahren oder Jahrzehnten abgeschoben werden, obwohl sie zum Beispiel 10 Jahre in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis hatten. Dann ist die verloren gegangen aus irgendeinem Grund und dann sind sie genauso abschiebbar. Und das ist so eine Begrifflichkeit, die in der Wissenschaft angesprochen wird. Ansonsten noch eine Zahl: knapp 14 Millionen Menschen sind aktuell in Deutschland ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Die Zahl ist jetzt in den letzten knapp 10 Jahren nochmal deutlich gestiegen. Ein Grund dafür ist, dass teils mehr Menschen nach Deutschland migriert sind, auch geflüchtet sind. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass es einen extremen Stau gibt bei den Behörden, was die Einbürgerung betrifft. Britta hat ja auch gerade über die Einbürgerungsreform gesprochen. Also letztlich gibt es in vielen Orten, zum Beispiel in NRW, Wartelisten teilweise von 2 bis 3 Jahren, bis Menschen, die eigentlich schon alles auf dem Papier haben, bis sie dann eingebürgert werden. Das ist natürlich auch ein großes Demokratieproblem, weil die Menschen natürlich auch zum Beispiel nicht an Wahlen teilnehmen können. Genau, das habe ich hier auch nochmal in Zahlen aufgeführt. Also, wenn man diese Abschiebbarkeit oder diese potenzielle Abschiebbarkeit eben im weiteren Sinne sieht, kann man auch sich viele Statistiken und Zahlen nochmal in Deutschland anschauen. Und allein bei den Menschen, die jetzt den höchsten Schutzstatus, den wir so haben im Asylrecht, nach der Genfer Flüchtlingskonvention bekommen, der wird am Anfang für 3 Jahre vergeben, eben befristet. Und früher war es dann, glaube ich, vor 10 Jahren oder so, war es dann so, danach wurde der dann entfristet, wenn die Gründe sich nicht geändert haben. Da gab es aber schon 2016 auch eine Gesetzesverschärfung, die jetzt zum Beispiel diese Entfristung auch an so Leistungskriterien anknüpft. Das heißt, aktuell haben wir in diesem Status knapp 80% der Menschen, die diesen Schutzstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben, noch in befristeten Bleiberechts Verhältnissen, sodass auch je nachdem, woher sie kommen, kann sich entweder die Lage in dem Land, wo sie hergeflüchtet sind, ändern, können sich aber auch politische Prioritäten ändern. Zum Beispiel hat der aktuelle Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, der, glaube ich, vor 5, 6 Jahren ins Amt kam, der hat dann ganz am Anfang mal gesagt, unsere Behörde ist jetzt keine Asylbehörde mehr, sondern sie ist eine Widerrufsbehörde. Weil in dem Zeitpunkt war quasi so, ne, nach 3 Jahren wurde dann regelhaft im Gesetz gefordert, man muss all diese Asylstatus überprüfen und dann hat die Behörde halt hunderttausende Fälle geprüft und eben teilweise auch zurückgenommen. Das hat sich jetzt gesetzlich wieder ein bisschen geändert, aber jedenfalls die Idee ist einfach, dass man im Hinterkopf hat, auch diese Menschen haben erstmal eine Form von Sicherheit, aber letztlich, gerade auch wenn man in so einer aufgehetzten politischen Debatte ist wie jetzt, immer nur eine vorläufige Sicherheit und theoretisch kann es jederzeit auch wieder entfallen. Ja, dann möchte ich so ein bisschen weitergehen zur Struktur Nordrhein-Westfalen, weil das ist auch, darüber wird sehr wenig gesprochen. So ein Land wie Nordrhein-Westfalen hat eben seine eigene, in Anführungsstrichen, Infrastruktur, was Abschiebungen betrifft, weil die Abschiebepraxis in Deutschland eben im Grunde föderal organisiert ist. Also jedes Bundesland ist erstmal primär dafür zuständig mit seinen Behörden und dann vor allem auf kommunaler Ebene. Und deswegen können die Bundesländer natürlich auch sehr unterschiedliche Prioritäten setzen. Und gerade in der vorherigen Landesregierung, die bis 2022 im Amt war, schwarz-gelbe Landesregierung, CDU, FDP, da sind schon viele, viele Strukturen in so eine bestimmte Richtung gebracht worden, auf die ich gleich im zweiten eingehen werde. Zunächst noch mal kurz ein bisschen auch noch mal wieder über Zahlen, damit wir noch mal jenseits von den Einzelschicksalen auch noch mal einen Blick darauf haben, wie viele betrifft das eigentlich auch ins Verhältnis gesetzt. Im letzten Jahr wurden knapp 3.600 Menschen aus Nordrhein-Westfalen abgeschoben. Was hier ganz interessant ist und auch noch deutlich weniger bekannt ist, dass wirklich viele, viele Menschen auch vor der Abschiebung in Abschiebehaft kommen. Knapp 1.400 Männer waren das jetzt in dem Fall, die in Büren im Kreis Paderborn inhaftiert werden. Wenn nordrhein-westfälische Behörden Frauen inhaftieren wollen, dann schicken sie die in der Regel in andere Bundesländer, also primär nach Rheinland-Pfalz, weil hier in Büren zum Beispiel keine Frauen oder weiblich gelesene Personen inhaftiert werden. Man sieht jedenfalls an der Relation schon, Abschiebehaft ist in Nordrhein-Westfalen keine Ausnahme, sondern ist letztlich so ein Massenphänomen. Also es wird wirklich sehr viel angewendet, zum Beispiel auch von der Stadt Köln. Und genau, wenn wir uns so ein bisschen die Entwicklung auch der letzten Jahre nochmal angucken an den Zahlen, dann sehen wir, dass eben solche Appelle wie jetzt auch von Olaf Scholz hier auf dem Spiegel-Cover, die bleiben halt nicht folgenlos. Es sind nicht einfach nur pauschale Appelle, sondern wir merken auch beim Abschiebungsreporting, dass natürlich jede einzelne Behörde, die eben mit diesem Thema befasst ist, auch ihrerseits wieder möglicherweise Prioritäten verschiebt. Man muss sich ja die Frage stellen, ne, schickt man mehr Personal zum Beispiel in die Einbürgerungsabteilung oder mehr in die Abschiebeabteilung, wenn man weiß, dass beide Abteilungen eigentlich viel zu wenig Personal haben. Genau, das sind halt so Debatten. Man sieht zahlenmäßig, dass die Zahlen wieder deutlich ansteigen und dass sich damit auch Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen profiliert. Da werden immer die Statistiken dann angeführt, dass es jetzt im letzten Jahr um knapp 30% wieder angestiegen ist. Während der Pandemiezeit gab es so ein bisschen einen Rückgang. Aber selbst in der schlimmsten Pandemiezeit, wo wir alle sozusagen Kontaktverbote hatten, gab es immer noch viele, viele Sammelcharter oder auch Einzelabschiebungen aus Deutschland. Man sieht eben auch an der Zahl, dass eben der Mythos, wir würden oder die deutschen Behörden würden nur gefährliche Menschen oder ne, sozusagen so bestimmte Kategorien abschieben, auch dahingehend nicht trifft, dass natürlich auch sehr viele Minderjährige betroffen sind. Also man sieht hier einfach mal, mehrere Tausend jedes Jahr sind unter 18, die werden dann in der Regel im Familienverbund abgeschoben. Und letzte Zahl, hoffentlich jetzt von meinem Beitrag, aber das zeigt einfach nochmal so ein bisschen ganz gut auf. Wir haben das mal so ein bisschen ausgerechnet anhand der Vorzüge insgesamt von Menschen ohne deutschen Pass aus Deutschland, die halt ja ständig migrieren in der Europäischen Union, wechseln die Menschen ja ihren Wohnort. Aber es gehen natürlich auch viele Menschen aus Staaten außerhalb der EU, die ziehen wieder weg aus Deutschland, weil natürlich nicht Deutschland sozusagen der Hort ist immer für den Rest des Lebens. Viele Menschen leben auch in verschiedenen Ländern regelmäßig. Und wir haben das hier mal ins Verhältnis gesetzt, wie hoch ist eigentlich der Anteil von Abschiebung an diesem Prozess? Und jetzt zum Beispiel im Jahr 2022 betraf der Anteil von Abschiebungen 1,4% im Vergleich zu dem Vorzug von Menschen ohne deutschen Pass insgesamt aus Deutschland. Das heißt also, es ist eigentlich zahlenmäßig kaum sichtbar und trotzdem diskutieren wir ja, ne, oder wird teilweise symbolisch das Schicksal ganz Deutschlands an diesem Thema aufgehängt. Die Debatte ist ja sehr, sehr scharf geworden, gerade seit dem Ausbruch des Angriffskriegs in der Ukraine. Und genau, da sieht man einfach mal so den Verlauf. Das hat sich auch in den letzten 10, 15 Jahren jetzt nicht so groß geändert. Und das betrifft eigentlich, das kann man auch sich anschauen, wenn man da Interesse hat an diesen Zahlen, bezogen auf einzelne Länder, die besonders im Abschiebefokus stehen. Also da, genau, gibt es, ja, es ist einfach marginal. Nichtsdestotrotz ist halt, das ist ja auch das Wichtige, deswegen abstrahieren wir natürlich jetzt, das ist jetzt nur die zahlenmäßig. Die Zahlen sagen uns natürlich nichts darüber, was die einzelne Abschiebung konkret bedeutet. Das ist ja die Aufgabe auch des Abschiebungsreporting, genau das sichtbar zu machen. Also jede einzelne Abschiebung ist halt, es gibt keine humanen Abschiebungen. Jede einzelne, die wir recherchiert haben, ist auf irgendeine Weise extrem brutal, teilweise rechtswidrig. Und genau, also trotzdem wird es halt sozusagen unverhältnismäßig intensiv in der Politik diskutiert, sagen wir mal so. Und die Menschen, also der Großteil der Menschen sozusagen ist halt, versucht halt einfach einen Weg zu finden, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zieht entweder nach Deutschland, flüchtet nach Deutschland oder verlässt auch wieder das Land und Abschiebungen spielen eine geringe Rolle. Letzte Zahl, wenn wir dann nochmal schauen, was ist eigentlich Bleiberecht versus Abschiebung, auch in Zahlen gerechnet. Wir hatten Ende 2022 eine große Bleiberechtsreform in Deutschland, die gibt wiederum kein Bleiberecht auf Dauer, sondern für eine gewisse Zeit. Nichtsdestotrotz war das für viele Menschen, die in diesem Nichtstatus der Duldung verharrten, eine große Chance. Und knapp ein Jahr nach diesem Inkrafttreten haben allein in Nordrhein-Westfalen knapp 16.000 Menschen darüber eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Das ist der, oder habe ich mich vertippt, 104c muss das heißen, Paragraph 104c. Darüber ist es möglich, dass man dann erstmal für 18 Monate etwas mehr Sicherheit bekommt. Und im gleichen Zeitraum gab es eben knapp 3.700 Abschiebungen. Das heißt also auch da, wenn man wirklich Interesse daran haben sollte in der Politik, sich um die Menschen im Status der Duldung zu kümmern, dann sieht man hier, das ist jedenfalls eine vorläufige Perspektive. Ja, ganz wichtig ist dabei zu beachten, dass die 18 Monate sind erstmal mit relativ niedrigen Voraussetzungen und danach sind aber dann die Bleiberechtsvoraussetzungen deutlich höher. Danach ist zum Beispiel ein Mindestmaß an Sprachkenntnissen nachzuweisen, danach ist ein Mindestmaß an Einkommen nachzuweisen aus eigener Arbeit und verschiedene andere Faktoren müssen dann nachgewiesen werden. Und ja, deswegen ist letztlich auch dieses Chancenaufenthaltsrecht mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Nach diesen 18 Monaten wird es auch sehr viele geben. Vor allem gibt es zum Beispiel Menschen im Rentenalter, kranke Menschen, verschiedene Gruppen, die werden das nicht schaffen. Also für die ist das letztlich auch nur eine vorläufige anderthalbjährige Klarheit. Ja, letzter Punkt eigentlich in meinem Beitrag jetzt, bezogen auf Nordrhein-Westfalen, auch wieder im Kontext zu sehen zu dem, was wir zu Beginn von Britta gehört haben. Was passiert eigentlich oder was machen eigentlich die Regierenden jetzt schon in den Bundesländern? Wie gesagt, wir hatten von 2017 bis 2022 eine schwarz-gelbe Regierung, jetzt haben wir eine schwarz-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen. Und gerade unter Schwarz-Gelb wurde sehr viel an Behördenapparat für mehr Abschiebungen aufgebaut. Also es gibt allein vier Referate mit Beamtinnen und Beamten im Ministerium für Flucht und Integration in Düsseldorf, also die sich von morgens bis abends immer nur mit diesen Themen beschäftigen: Abschiebehaft, Abschiebung von besonders als besonders gefährlich deklarierten Menschen. Also das ist ein deutlich größerer Apparat, als dieses Haus für den Bereich Bleiberecht hat. Dann hat man bei den Bezirksregierungen, zum Beispiel in Köln, hat man so Koordinationsstellen aufgebaut. Und da, genau, da sind dann auch so Begriffe eingeführt worden, die sich eigentlich sonst möglicherweise nicht auch in irgendwelchen Rechtstexten finden. Da hat man zum Beispiel gesagt, wir wollen uns um Personen kümmern, in Anführungsstrichen, das ist jetzt aus dieser Verordnung zitiert, mit erheblich negativem Sozialverhalten. Also da geht es gar nicht um Menschen, die irgendwie vor Gericht stehen und strafrechtlich verfolgt werden, sondern da wird als Beispiel genannt Menschen, die irgendwie in Unterkünften mit Aggressivität auffallen. Oder ja, letztlich ist das halt ein total schwammiger Begriff, der steht da jedenfalls drin. Und unter anderem dafür gibt es solche wiederum Beamtinnenapparate in den Bezirksregierungen in NRW, die dann quasi mit eingeschaltet werden und die örtlichen Ausländerbehörden unterstützen sollen. Ja, und dann gibt es einen auch noch sehr großen Apparat, der auch einen Teil davon in Köln hat. Das sind fünf zentrale Ausländerbehörden: Bielefeld, Coesfeld, Essen, Köln und Unna, also auch in allen fünf Regierungsbezirken. Dafür gibt das Land 52 Millionen Euro pro Jahr aus. Also das Geld geht quasi vom Landeshaushalt in diese fünf kommunalen Strukturen. Also es gibt eine kommunale Behörde in der Stadt Köln, die nennt sich eben Abteilung, wie auch immer die sich nennt, Zentrale Ausländerbehörde Köln. Die kriegt halt einen Teil dieses Geldes und der Großteil davon oder ein veritabler Anteil davon zielt eben ausschließlich auf so eine Zuständigkeit für Abschiebungen. Also zum Beispiel ist die Zentrale Ausländerbehörde Köln dafür zuständig, dass sie aus den Unterkünften, die das Land NRW selbst betreibt, also auch außerhalb von Köln im ganzen Regierungsbezirk, selber die Abschiebung durchführt. Das sind zum Beispiel Lager in, das habe ich glaube ich auf der nächsten Folie, genau, das sind zum Beispiel Lager in Düren, Euskirchen, St. Augustin, Wegberg, sogenannte Notunterkünfte in Leverkusen, Marmagen. Also für all diese Stellen gibt es quasi eine zentrale Stelle in Köln in der Stadtverwaltung, die Menschen aus all diesen Lagern selbst abschieben soll. Ja, was ich damit eigentlich sagen will, diese Struktur hat sich über die letzten Jahre so aufgebaut, wird sehr wenig beachtet. Also meines Wissens gibt es zum Beispiel keine Anfragen dazu im Stadtrat der Stadt Köln, wie diese Behörde arbeitet, was mit diesem vielen Geld macht, ne, wenn sie einen Teil von diesen 52 Millionen Euro bekommt, was da für Probleme bei auftauchen. Also sie werden da bis auf Einzelfälle relativ in Ruhe gelassen, ist mein Eindruck. Genau. Und ja, das Land hat sich so eine Struktur gegeben, dass man eben diese Abschiebepolitik in Anführungsstrichen so effektiv wie möglich gestalten will. Also wir haben eine Stelle in Bielefeld, die ist quasi das Reisebüro. Die bucht alle Flüge. Wenn eine Ausländerbehörde jemanden loswerden will, meldet sie sich in Bielefeld und sagt, ich muss jetzt eine Person nach Bangladesch abschieben. Was ist die nächste Option für mich? Und dann macht diese Stelle, die Zentralstelle in Bielefeld, kümmert sich dann darum. Die als besonders gefährlich eingestuften Menschen, das können Menschen eben in diesem sogenannten Gefährderstatus sein oder Menschen mit erheblichen Vorstrafen, für die kann im Einzelfall entschieden werden, dass die Zuständigkeit nach Essen geht. Und dann hat man dort eine Abteilung in der Stadt Essen, Zentrale Ausländerbehörde Essen, die dann eben so ein Spezialwissen haben soll, wie gehen wir mit Menschen um, die besonders, also die wir unbedingt loswerden wollen und wie kriegen wir das sozusagen im rechtlichen Rahmen möglichst hin. Und genau, so hat jede dieser fünf Standorte so Aufgaben übertragen bekommen. Und ganz viel dieses großen Beamtinnenapparates fließt eben in Vorbereitung, Organisation und letztlich dann auch in die Durchführung von Abschiebungen. Ja, und last but not least gibt es dann noch in diesem großen Bundesland 81 kommunale Ausländerbehörden. Also es gibt kleine Ausländerbehörden wie in Dormagen oder Castrop-Rauxel. Es gibt große. Stadt Köln hat auch eine kommunale Ausländerbehörde. Und all diese 81 sind auch nochmal selbst für Menschen zuständig, die bei ihnen ohne Bleiberecht leben, die also auch die dann sozusagen in eigener Zuständigkeit abschieben. Man sieht hier auf diesen unterschiedlichen Ebenen ein enormer Aufwand und wir können eigentlich nicht erkennen, dass das genauso viel zum Beispiel an Geld und Ressourcen in Bleiberechtsberatung oder so Ähnliches fließt. Genau. Ja, ich mache jetzt gleich Schluss. Vielleicht noch ein Punkt. Da wird Björn auch gleich was zu sagen zum Thema Abschiebehaft. Nicht zuletzt hat Nordrhein-Westfalen das größte Abschiebegefängnis in Büren, Kreis Paderborn, 175 Plätze. Wird auch immer mehr benutzt, hatte ich ja schon eingangs gesagt. Es gab Planungen für ein zweites Gefängnis in Düsseldorf. Die werden nach meiner Kenntnis aktuell nicht weiterverfolgt, aber das kann sich auch jederzeit, je nach politischer Entwicklung, glaube ich, ändern. Und ja, nicht zuletzt ist es das Ziel, auch der Landesregierung, das ist auch in so Konzepten wie dem sogenannten Asylstufenplan oder dem sogenannten integrierten Rückkehrmanagement sind so Ziele hinterlegt. Das sieht man nochmal in dieser letzten Statistik. Man möchte in Nordrhein-Westfalen möglichst viele Menschen zum Beispiel im Asylverfahren ganz am Anfang loswerden. Also die kommen dann ganz am Anfang in so Erstaufnahmeeinrichtungen, dann noch in so Landesunterkünfte. Und man hat eigentlich das Ziel, dass sie dort nie rauskommen. Also dass sie nie nach Köln umziehen, sondern möglichst irgendwo in Düren zum Beispiel möglichst lange bleiben und dass man dann dort, jedenfalls dann, wenn ihr Asylverfahren keinen Schutzstatus zum Ergebnis hat, dass man sie dann los wird. Genau, diese Statistik zeigt mal, wie erfolgreich oder weniger erfolgreich aus Sicht des Staates das ist. In den letzten Jahren hat Nordrhein-Westfalen das in knapp 15 bis 30% haben sie eben aus diesen großen Landesunterkünften abgeschoben. Und da ist eigentlich auch das große Problem, damit komme ich zum Ende, dass darüber, also das ist die absolute Blackbox, darüber gibt es kaum Informationen, weil es da auch keine Zeuginnen gibt, da gibt es keine großen sozialen Bezüge der Menschen, die da sozusagen leben müssen. Deswegen ist das sozusagen die größte Blackbox. Worüber wir mehr erfahren, ist eben, wenn Menschen zum Beispiel aus Köln oder aus Städten oder Gemeinden abgeschoben werden, wo sie einfach schon integriert sind in Nachbarschaften, dann fällt das schon auf, wenn plötzlich Menschen aus der Schule oder aus ihren Kontexten abgeschoben werden. Aber in diesen Unterkünften bleibt es halt sehr, sehr stark unbeobachtet. Genau, wir können später in der Diskussion noch über Beispiele gehen. Ich glaube, jetzt würde ich erstmal an Björn weitergeben. Ich habe hier noch so ein paar Folien, da könnt ihr einfach mal reinklicken, wenn ihr das Abschiebungsreporting, wenn ihr da folgen wollt. Und es gibt es bei Social Media. Und da könnt ihr sozusagen euch mehr informieren oder auch unterstützen. Und damit würde ich jetzt erstmal abschließen.